Ich muss euch schon mal vorwarnen, heute wird's wieder sehr kompliziert, aber ihr seht alle sehr frisch aus, also ich traue euch das zu, dass ihr mitkommt. Der Text ist nämlich, also der hat mich diese Woche sehr herausgefordert. Ich habe den so leichtfertig dann einfach ausgesucht und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt den. Und dann habe ich mir danach erst danach gemerkt, was ich mir eingebrockt habe. Jesaja 40, Verse 1 bis 11. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzte Predigt, die ich gehalten habe. Ich weiß nicht, vielleicht, genau, Maranatha. Warten, es ging um das Warten auf Gott, es ging um das Warten als Grundbestandteil unseres christlichen Glaubens. Also als Christen sind wir immer auch Wartende. Also wenn ein Christ nicht die ständige Erwartung hat, dass Gott bald wiederkommt, dann ist er ein schlechter Christ, würde ich sagen. Also Christsein bedeutet immer auch Wartender sein. Das war die Zusammenfassung der letzten Predigt. Peter, was? Nochmal? Habe ich was Falsches gesagt? Okay. Ach so, okay, alles klar. Also wenn ich was Falsches sage, korrigiert mich. Ich bin heute ein bisschen, ihr merkt schon, diese Predigt, die fordert mich heraus. Obwohl, ich habe ja noch gar nicht richtig angefangen. Also warten ist der Grundstein unseres Glaubens, so. Und der Punkt, auf den ich letztes Mal hinaus wollte, war, wie sehr ich wirklich glaube, dass Jesus bald wiederkommt oder dass Gott bald kommt und erfüllt, was er verheißen hat, verändert auch, wie ich im Hier und Jetzt heute handle. Ich hatte als Beispiel, erinnert euch vielleicht, die Frauen, deren Männer im Krieg geblieben waren und wie sehr sie wirklich glaubten, dass ihr Mann wiederkommt oder ob er tot ist, zeigte sich eben daran, wie sie sich im Hier und Jetzt verhalten haben. Also ich will damit nicht sagen, dass das eine unbedingt besser war als das andere, aber in unserem Glauben gibt es ein besser und schlechter, nämlich es gibt das Glauben, dass Gott wirklich wiederkommen wird und zwar bald wiederkommen wird und das soll unser Handeln im Hier und Jetzt heute prägen. Und das war der Gedanke von letztem Mal. Und heute geht es weiter, also ich mache quasi eine Predigtreihe da jetzt einfach mal spontan draus. Heute geht es weiter mit der Frage, wie warte ich richtig? Also wie verbringe ich diese Zeit des Wartens als Christ richtig? Wie kann ich richtig diese Zeit nutzen? Und der Titel der Predigt heute, habe ich ihn mir aufgeschrieben, damit ich ihn nicht wieder vergesse. Der Titel der Predigt ist heute, wie man eine Autobahn in der Wüste baut. Wie man eine Autobahn in der Wüste baut. Ich fange wieder mit einer Frage an, ich habe gemerkt, das kommt gut an. Wie wartet ihr? Also stellt euch folgende Situation vor, ihr habt einen Gast eingeladen zum Abendessen auf 18 Uhr. Es ist 18.05 Uhr und der Gast ist noch nicht da. Klassiker, also wer mich schon mal eingeladen hat, der weiß, das kann passieren. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn derjenige noch nicht da ist? Also wie verbringt ihr diese Wartezeit? Haut einfach mal raus. Erledigen die restliche Vorbereitung. Genau, das ist gut. Aber kann ja auch sein, wie machen die anderen das? Alles. Essen warm halten, genau, ja, okay. Handy rausholen, okay, auch eine Möglichkeit. Buch lesen, okay, ja, das ist dann dauert's, aber dann geht man schon davon aus, es dauert noch ein bisschen. Ja, okay, aber genau, also irgendwie versucht man auf jeden Fall was zu machen. Es wird wohl kaum einer irgendwie einfach nur da sitzen und in die Luft starren, weil jeder weiß, es ist unangenehm zu warten. Und ehrlich gesagt, ich glaube, viele machen auch gerne dann, oh, mein Haar steht hier so ab. Jetzt ist besser. So, ich war extra noch beim Friseur diese Woche, deshalb muss es auch sitzen. So, ich glaube, viele machen dann auch extra noch irgendwelche Dinge im Haushalt, damit sie dann sagen können, wenn derjenige kommt, dass er sich nicht ganz so schlecht fühlt. Dann kann man wenigstens sagen, ach, ich habe eh noch Staub gesaugt, also kein Problem, dass du zu spät bist. Aber man füllt diese Zeit irgendwie. Mich hat dieser Gedanke sofort erinnert an Peppa Woods. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Peppa Woods? Peppa Woods kennen nur ganz wenige. Ich erkläre das kurz. Es ist eine Serie für Kinder, in der es um eine Familie von Schweinen geht. Deshalb Woods. Und diese Familie von Schweinen erlebt halt so Alltagsabenteuer. Und in einer Folge ist es so, dass Familie Wutz, also Papa und Mama Wutz mit den Kindern, eingeladen sind bei Opa und Oma Wutz. Und Opa und Oma Wutz sagen schon, bevor die kommen, die werden bestimmt eh wieder zu spät kommen. Und dann kommt es tatsächlich so weit, es ist 13 Uhr, die sind zum Mittagessen eingeladen und die Familie ist noch nicht da, weil sie im Stau steht. Und Opa Wutz verbringt dann die Zeit damit, dass er nochmal raus in den Garten geht und mehr Kartoffeln aus dem Acker holt, um die dann auch noch zu kochen, weil er glaubt, es wird möglicherweise werden die Kartoffeln nicht reichen. Also es hat jeder so seine Strategien, also irgendwas tut man dann immer ganz gerne, wenn man wartet. Und tatsächlich kommt es dann nachher ganz gut an, dass er mehr Kartoffeln gemacht hat, weil die nämlich dieser Stau sich so herausstellt, dass der ewig lang dauert. Und dann kommen einfach Oma und Opa Wutz mit den ganzen Kartoffeln zum Stau und alle, die in dem Stau stehen, haben was zu essen, weil Opa Wutz so viele Kartoffeln gemacht hat. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht die ganze Spannung aus der Folge genommen, falls ihr die noch nachschauen wolltet. Also jeder hat andere Strategien zu warten und die Frage ist, wie warten wir richtig auf Gott? Wie warten wir richtig auf Gott? Und dafür habe ich eben diesen Text heute für euch, über den ich predigen möchte. Und ihr werdet immer die Verse eingeblendet sehen, über die ich rede. Ich mache das heute mal so ganz, ich bin heute mal so ganz experimentell. Ich werde heute wirklich so ganz nah am Text predigen und immer ein Vers wird eingeblendet oder ein Abschnitt. Und ich rede dann über diesen Abschnitt. Also ihr könnt immer direkt mitlesen, was ich da, was ich euch vorlese. Und ihr könnt überprüfen, stimmt das, was ich sage. Ihr könnt mir auch widersprechen, wenn ich was Falsches sage. Also der erste Vers in Jesaja 40, den kennen wahrscheinlich die allermeisten von euch. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Sprecht zum Herzen Jerusalems und ruft zu ihr, dass ihre Kriegsgefangenschaft vorbei ist und ihre Schuld beglichen, weil sie für all ihre Sünden die doppelte Strafe aus der Hand Gottes bekommen hat. Also ein Text, der zuerst anfängt als Trost. Wer sich mit Jesaja schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass es im ersten Teil von Jesaja sehr viel um Strafe geht und um Sünden, die das Volk getan hat und die der Grund sind für die Strafen Gottes. Und dann gibt es einen Bruch und der zweite Teil ist dann ein Trostteil, in dem es darum geht, dass die Verheißung Gottes für das Volk dargestellt wird. Und das ist dieser Teil, in dem die Verheißung vorgestellt wird, die Verheißung von dem, was kommt, von dem Guten, was kommt. Aber auch diese Situation ist eine Situation, und deshalb passt es eben auch so gut zu dem Predigttext heute, in der dieses Gute, was verheißen wird, noch nicht greifbar ist. Also das Volk ist noch nicht zurück in Jerusalem, als dieser Text vorgetragen wird, sondern es ist noch weit, weit weg im Exil. Und es hat überhaupt noch nicht vor Augen, dass es irgendwann mal besser werden könnte. Also wahrscheinlich hat sich dieser Prophet nicht besonders beliebt gemacht. Ich stelle mir so vor, dass die Leute gerade am Abend auf dem Heimweg von ihrer harten Arbeit waren und sie wussten, morgen geht's weiter und übermorgen auch. Und selbst am Sonntag mussten sie arbeiten von morgens bis abends im Exil. Sie waren weit weg von zu Hause, die Familien waren zerrissen und auf einmal steht da dieser Spinner und erzählt, tröstet, tröstet mein Volk. Also ich frage mich, wie haben die darauf reagiert? Haben die sich davon ansprechen lassen oder haben die gesagt, das ist eh alles Quatsch, was der erzählt? Vielleicht hat es auch ihre Sehnsüchte angesprochen. Und dann geht es aber weiter und es wird richtig konkret. Das heißt nicht nur irgendwie tröstet, tröstet mein Volk. Sie haben genug Strafen empfangen. Und das ist auch interessant, dass es hier heißt, sie haben schon genug Strafen empfangen, während sie die Strafe noch empfangen. Also es ist eine Aussicht in die Zukunft, die überhaupt noch nichts mit der Realität zu tun hat. Und dann auf einmal kommt ein harter Bruch und das finde ich das Spannende an diesem Text. Es hört sich so an, als steht der Prophet auf dem Marktplatz und er redet zu den Menschen, tröstet, tröstet mein Volk. Und auf einmal ertönt, und so ist es auch geschrieben, die Stimme eines Rufers. Plötzlich so mitten ins Geschehen hinein. Also er steht da auf dem Marktplatz und redet und auf einmal kommt von irgendwoher so ein Rufer, der schreit, bahnt einen Weg in der Wildnis für den Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und was ist jetzt dieser Rufer? Rufer hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Ich habe versucht, das irgendwie schlau zu übersetzen, aber mir ist keine bessere Übersetzung eingefallen als Rufer. Rufer ist im Prinzip Ich glaube, man kann sich das so vorstellen wie so ein Herold. Aber Herold ist halt auch so ein Wort, was keiner mehr benutzt heute. Deshalb habe ich das nicht genommen. Aber ich glaube, es geht um so einen, der vor dem König herläuft und etwas ruft, was man tun soll, während der König, also bevor der König kommt. Und so ein Rufer, der schreit jetzt hier plötzlich mitten ins Geschehen rein. Also die Prophetie wird unterbrochen und es wird reingerufen, bahnt einen Weg in der Wildnis für den Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und das ist ein, und schon allein das erste Wort hat ausgereicht, um mich richtig in Begeisterung für diesen Text zu versetzen. Also dieser Text, das Problem an dem Text ist nicht, dass er irgendwie schlecht ist oder langweilig, sondern das Problem für mich an diesem Text ist, dass er zu gut ist, weil ständig überall begeisternde Sachen auftauchen und ich konnte mich kaum entscheiden, was, über was rede ich denn eigentlich. Aber das Gute ist hier, also tröstet, bahnt einen Weg. Und es fängt schon so an, also bahnt, finde ich, ist schon faszinierend, weil es zweite Person Plural Imperativ ist. Für all diejenigen, die gut sind in Grammatik von euch, die wissen, es ist ein Befehl im Plural. Also tut etwas, bahnt einen Weg in der Wildnis für den Herrn. Jetzt sagen die einen vielleicht, okay, das ist ganz eine schöne Nachricht, ich muss nicht alleine den Weg bahnen, sondern es sind auch andere bei mir, die den Weg bahnen. Es bahnt auch kein anderer für mich den Weg, sondern den Weg muss auch ich bahnen. Also das ist die Nachricht, die auf jeden Fall da drin steckt. Aber die Nachricht, auf die mich am allermeisten erstaunt hier, ist eigentlich, warum sollen wir eigentlich den Weg bahnen? Also es ist ein Befehl, bahnt ihr den Weg für den König, der kommt. Der König bahnt sich den Weg nicht selber. Der König bahnt sich den Weg nicht selber. Und das ist eine schlechte Nachricht für all diejenigen Christen, die gerne zu Hause auf ihrem Sofa sitzen und denken, Gott macht das schon. Gott bahnt sich doch seinen Weg schon selber, der wird das schon klären. Ich brauche eigentlich nichts machen, ich kann mich doch ausruhen. Gott bahnt sich seinen Weg doch selber. Die vielleicht sogar mit so einer falschen Demut daherkommen und sagen, naja, ich kann doch auch gar nichts tun. Also wenn ich jetzt hier anfange, irgendwas für Gott vorzubereiten, das macht er doch eher. Ich bin noch nicht allmächtig wie Gott. Wieso sollte ich jetzt hier irgendwas vorbereiten für das Kommen Gottes? Aber es ist, hier heißt es, bahnt einen Weg für den König, für unseren Gott. Weil der König sich seinen Weg nicht selber bahnt. Und das macht für mich auch Sinn, wenn ihr an Johannes den Täufer denkt. Jesus hat sich entschieden, nicht einfach sich selber den Weg vorzubereiten und zu sagen, hier komme ich, jetzt wartet mal, jetzt kommt das Baby im Stall. Sondern auch da gab es einen, der vorhergegangen ist und der den Weg freigemacht hat für das Kommen des Königs. Also es gefällt Gott, seinen Weg nicht selber vorzubereiten, sondern ihn vorbereiten zu lassen von seinen Dienern. Und seine Diener sind wir, bist du, bin ich. Und keiner von uns ist ausgenommen davon, diese Aufgabe ernst zu nehmen, den Weg zu bahnen. Denn die Vorstellung, die hinter diesem Bild steht, ist, wenn orientalische Könige auf Staatsbesuch in einem anderen Land waren, dann haben sie sich ihren Weg vorbereiten lassen, meistens von ihren eigenen Leuten. Also ihre Leute sind vor ihnen hergegangen und haben die Straßen freigeräumt und neue Straßen gebaut. Und das reichten dann keine Trampelpfade, so nach dem Motto, der kommt da irgendwie, Hauptsache er kommt da irgendwie heil an, sondern es wurden Straßen gebaut, die die Größe dieses Königs repräsentieren. Also die Straße hatte nicht nur den Zweck, dass der König da irgendwie ankommt, der hätte auch auf einem Kamel reiten können. Sehr faszinierende Tiere, Kamele übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr, habe letztens eine Doku gesehen über Kamele. Ihr wisst es, ich gucke gerne Dokus. Und Kamele sind ja super, also eigentlich braucht man in der Wüste gar keine Wege, wenn man ein Kamel hat. Also jeder König hätte es auch irgendwie geschafft, auf einem Kamel woanders hinzureisen. Aber die Straßen hatten eben nicht nur den Zweck, dass der König da irgendwie heile ankommt an dem Ort, sondern sie hatten auch den Zweck, die Größe und das Programm dieses Königs zu repräsentieren. Also an der Straße, die gebaut wurde, konnte man schon sehen, wie groß der König ist, der da kommt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber jedes Mal, wenn Barack Obama nach Deutschland kam, wurden unfassbare Vorbereitungsmaßnahmen getroffen in Berlin, dass auch ja diesem Präsidenten nichts passiert. Also Angela Merkel geht ganz normal bei Edeka einkaufen, aber für Barack Obama wurden sogar die Gullideckel zugeschweißt, dass nicht irgendwelche Terroristen von unten Sprengstoff nach oben schmeißen können oder was weiß ich, sich da irgendwie von unten an den Präsidenten ran schleichen können. Also es werden unfassbare Vorbereitungen getroffen. Es werden die Obdachlosen aus den Stadtkernen entfernt. Es wird alles blitzeblank geputzt, damit ja alles stimmt für das Kommen dieses Königs. Und Barack Obama ist auch nicht selber gekommen und hat die Gullideckel zugeschweißt, sondern das wurde für ihn vorbereitet. Und dieses Bild steht hier dem Sprecher vor Augen. Bahnt einen Weg in der Wildnis. Ich habe hier übersetzt Wildnis. Eigentlich, viele kennen vielleicht von euch diesen Begriff Wüste an der Stelle. Bahnt einen Weg in der Wüste. Übrigens ein Fehler, mit dem ich noch aufräumen möchte. Vielleicht kennen manche von euch den Vers auch so, es ertönt die Stimme eines Rufers in der Wüste, bahnt einen Weg unserem Gott. So heißt sogar das Lied, ne? Bahnt einen Weg unserem Gott. Aber das, es ist tatsächlich so, dass das hebräische Wort für Wüste steht zwar so ungeschickt genau dazwischen, dass man meinen könnte, es ertönt die Stimme eines Rufers in der Wüste. Darauf bezieht sich ja Johannes dann später auch. Aber heute weiß man, weil sich viele schlaue Leute sehr intensiv mit der hebräischen Grammatik auseinandergesetzt haben, dass sich die Wüste auf den Weg bezieht. Also der Weg soll in der Wüste gebahnt werden. Nur ein kleiner Zwischenhinweis. Oh, jetzt kommen die Bilder, die hätte ich fast vergessen. Vielleicht denkt ihr jetzt, warum muss man in der Wüste überhaupt einen Weg bauen? Das erste Bild. Das wollte ich noch so, das ist mir nämlich auch gekommen in der Predigtvorbereitung. Vielleicht denkt ihr, wieso, in der Wüste ist doch alles flach. Ich habe hier so eine Salzwüste rausgesucht. Ihr kennt diese Salzwüsten in Amerika, wo die immer diese Highspeed-Autorennen machen. Also die ganze, weil die Wüste eben, wenn man da keine Straße bauen muss, sondern die Wüste ist schon so platt, dass man da super mit dem Auto direkt drüber fahren kann. Also man hat eine unendlich große Straßenebene, wo keiner was bauen muss. Und deshalb werden dann immer diese Rekorde, diese Geschwindigkeitsrekorde auf diesen Straßen gebrochen. Und ich dachte noch so kurz, ja, warum eigentlich in der Wüste muss man doch keine Straße bauen, die Wüste ist doch schon platt, da kann man doch eigentlich ganz gut durchfahren. Aber ich habe euch dann mal zwei Bilder mitgebracht von den Wüsten in Israel. Ihr seht schon hier, so könnt ihr euch diese Felsformationen dort vorstellen in den Wüsten. Und dass da dass es da nicht ganz so einfach ist, einfach mit seinem Hochgeschwindigkeitsauto durchzuflitzen. Nächstes Bild, genau, so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Vers. Der Zweck von einer Straße ist nicht, dass der König einfach vorankommt, sondern der Zweck einer Straße ist, den zu repräsentieren, der auf der Straße kommen soll. Oder den anzukündigen, der auf der Straße kommen soll. Und jetzt ist ja die Frage, was macht diesen König aus, den der Rufer hier ankündigt? Was macht diesen König aus? Und das erscheint im nächsten Vers genau. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg oder Hügel platt gemacht werden und die huckeligen Stellen eingeebnet und das raue Terrain glatt. So soll diese Straße aussehen von diesem König, der da kommt. Die Täler sollen aufgeschüttet werden und ihr habt dieses Bild vielleicht jetzt gerade noch vor Augen. Kannst du es nochmal machen, das letzte Bild? Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg oder Hügel platt gemacht werden und die huckeligen, trügerischen Stellen eingeebnet und das raue Terrain glatt. Jetzt stellt euch das vor mit diesem Bild vor Augen. Da denkt man schon, Mann, was für eine Arbeit. Da kommt ganz schön was auf uns zu. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, wie langweilig. Alles soll platt werden, alles wie so eine Salzwüste, alles ganz eben und glatt. Irgendwie doch super langweilig. Also so eine Landschaft will doch keiner sehen. So ein bisschen Abenteuer will man doch auch irgendwie haben, wenn man so auf die Landschaft guckt. Also stellt euch vor, das ist jetzt alles so ganz platt. Das sieht ja auch irgendwie öde aus. Aber es geht ja hier nicht tatsächlich um Landschaftsgestaltung. Gott spricht ja hier nicht zu den Landschaftsgärtnern, sondern er spricht ja auf einer metaphorischen Ebene. Und was meint er hier, wenn er spricht von den Hügeln, die platt gemacht werden sollen, von den Bergen, die platt gemacht werden sollen? Heißt übrigens wirklich so im Hebräischen, platt gemacht. Und die Täler, die aufgeschüttet werden sollen. Und die huckligen Stellen, die glatt gezogen werden sollen. Was meint er damit? Ich glaube, dass des Rätsels Lösung selbst im Alten Testament schon steht, aber Jesus bezieht sich darauf und vor allem Maria erkennt, was damit gemeint ist, als sie ihren Lob, ihr Lobgesang singt in Lukas 1 auf Gott und erkennt, dass dieser Gott ein Gott ist, der das Hohe erniedrigt und das Niedrige erhöht. Ich lese euch drei Bibelstellen vor aus dem Neuen Testament. Die habe ich jetzt nicht hier vorne hingeschrieben. Markus 10, aber Jesus rief sie zu sich, seine Jünger, und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass die weltlichen Fürsten herrschen und die Mächtigen unter ihnen haben Gewalt. Aber so soll es nicht unter euch sein. Sondern wer groß werden will unter euch, der soll euer Diener sein. Und welcher unter euch der Vornehmste werden will, der soll euer Knecht sein. Lukas 14, Vers 11, denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Lukas 1, das ist dieses Magnificat von Maria. Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. So ist dieser König. So ist dieser König. Es geht nicht darum, alles irgendwie gleichzuschalten, alles möglichst langweilig zu machen, dass alle möglichst gleichförmig aussehen und die gleichen Parameter haben, sondern es geht darum, dass es keinen gibt, der von oben auf andere herabschauen und keinen, der von unten irgendwie immer tiefer in die Tiefe gezogen wird. Das ist das Programm dieses Königs. Und es wird sichtbar an der Art und Weise, wie die Straße gebaut werden soll. Das finde ich das Wunderschöne in diesem Text. Man hat das Gefühl, es geht um eine Straße und in Wirklichkeit geht es um viel mehr. Wie bereite ich die Straße für diesen König vor? Indem ich das Hohe erniedrige und das Niedrige erhöhe. Und das ist gar nicht so abstrakt, wie es klingt. Und trotzdem ist es genauso viel Arbeit, wie es scheint, wenn man sich dieses Bild anschaut. Denn es ist tatsächlich in unserer Gesellschaft doch manchmal so, dass man das Gefühl hat, es ist wie so ein Berg, der da steht, die Reichen, die da oben sitzen, und die Armen, die da irgendwo unten im Tal sind, die Obdachlosen, die auf der Straße leben und die kaum eine Chance haben, irgendwie wieder zurück in die Gesellschaft eingegliedert zu werden. Und wie soll man es schaffen, diese unfassbaren Höhenunterschiede irgendwie auszugleichen? Das ist genauso irrsinnig, wie wenn mir jetzt jemand sagen würde, geh doch mal dahin nach Israel und fang an mit einer Schaufel, das alles einzuebnen. Fang an, die Täler aufzuschütten und die Berge abzutragen. Und die Versuchung ist dann, dass wir genau wie ich am Anfang gesagt habe, solche Christen werden, die auf dem Sofa sitzen und sagen, damit habe ich doch eh nichts zu tun. Das kann ich doch eh nicht schaffen. Wofür glaube ich denn an den allmächtigen Gott? Der kann es doch machen. Aber es heißt bahnt. Und dann, jetzt wieder zurück zum Text, dann passiert wieder was Überraschendes. Achso, nein, passiert erstmal noch nichts Überraschendes. Kommt wieder runter, es passiert noch nichts Überraschendes. Die Herrlichkeit Gottes soll enthüllt werden, heißt es dann. Und alles, was aus Fleisch ist, soll sie sehen, denn der Mund des Herrn hat gesprochen. Die Herrlichkeit Gottes soll enthüllt werden und alles, was aus Fleisch ist, soll sie sehen, denn der Mund des Herrn hat gesprochen. Da fragt man sich, wie meint Gott es? Soll an seiner Straße soll seine Herrlichkeit offenbar werden. Also an dieser Straße sollen die Menschen erkennen, wie herrlich dieser Gott ist. Es heißt ja hier nur nicht, wenn Gott dann kommt, dann sehen sie, wie herrlich er ist, sondern an der Straße soll es sichtbar werden. Und wie sieht diese Herrlichkeit Gottes aus? Wenn man sich jetzt vorstellt, und ich kann das gut verstehen, was die Juden erwartet haben, wenn Gott kommt, wenn der Messias kommt, wie sieht es dann aus? Sie hatten diese Bilder vor Augen von Tälern, die aufgefüllt und von Bergen, die in die Tiefe gestürzt werden. Und dann kommt so ein kleines Baby in einem Stall. Und so soll die Herrlichkeit Gottes enthüllt werden. Das Hohe soll erniedrigt und das Niedrige erhöht werden. Aber so hatte sich das, glaube ich, keiner vorgestellt. Und jetzt kommt die Überraschung. Dann sagt die Stimme, ruf! Stellt euch das mal lebendig vor. Es ist, dieser Prophet stand da, hat seine Rede gehalten. Auf einmal kommt aus dem Off so eine Stimme, die sagt, hier irgendwie bahnt einen Weg. Und dann sagt die Stimme auf einmal, ruf. Aber sie sagt es nicht zu dem Propheten, denn hier steht, und er fragte. Sondern es ist so, wie wenn ich jetzt plötzlich zu Dominik sage, ruf. Und es ist logisch, was, dass er dann da sitzt und sagt, was soll ich rufen? Also du bist der Rufer, du hast gerade was gerufen, keine Ahnung, was du davor hast. Und jetzt heißt es auf einmal, ruf. Du, ruf. Was soll ich rufen? Und jetzt wird es noch verwirrender. Alles Fleisch ist wie Gras. Wir hatten mal eine Vorlesung in Elztal. Das war aber so eine Spaßvorlesung, wie sich später rausstellte. Da ging es um Grillen als Element der Koinonia. Und er hat gesagt, für christliche Vegetarier gilt, sie dürfen trotzdem Fleisch essen, denn in Jesaja steht, alles Fleisch ist wie Gras. Das ist natürlich hier nicht gemeint. Alles Fleisch ist wie Gras und all seine Freundlichkeit, also die Freundlichkeit von dem Gras, von dem Fleisch, wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume zerfällt, weil der Hauch Gottes sie anweht. Was ist hiermit gemeint? Ihr merkt jetzt, vielleicht bekommt ihr jetzt ein Gefühl dafür, warum dieser Text so herausfordernd ist. Man fragt sich, was ist los mit diesem Rufer? Wie kommt er jetzt plötzlich auf Gras und Blumen? Gerade eben ging es um den Weg von dem König in der Wüste und jetzt kommt er irgendwie plötzlich auf Gras und Blumen. Und er sagt, alle Menschen sind wie Gras und wie Blumen. Also alle Menschen sind wie Gras und die Freundlichkeit der Menschen wie Blumen. Und was hat es mit diesem Hauch Gottes auf sich? Also woran die Menschen damals wahrscheinlich gedacht haben, sind die heißen Winde in Israel im Frühjahr. Ich habe das selber nie erlebt, aber vielleicht war schon mal irgendjemand im Frühjahr in Israel und hat die heißen Frühlingswinde erlebt. Ich habe gelesen, es soll wohl so sein, dass diese heißen Winde von einem Tag auf den anderen die grünen Täler, die grün sind vom Winter, im Frühling plötzlich es schaffen, von einem Tag auf den anderen die ganzen grünen Täler braun werden zu lassen. Also es ist wie ein Föhn, der über das Gras hinwegfegt und der alles absterben lässt, was da irgendwie grün war. Und dieses Bild scheint dann den Menschen vor Augen zu stehen, dass von einem auf den anderen Tag die Schönheit, die ganze Pracht von diesem Gras, von den Blumen, in tote Einöde verwandelt werden kann. Und interessant ist, dass es hier heißt, der Hauch Gottes, ich weiß nicht, ob ihr euch mal mit dem Thema Heiliger Geist auseinandergesetzt habt, aber das Wort, was da im Hebräischen steht für Hauch, ist Ruach. Und Ruach heißt der Geist. Das ist der gleiche Geist, der über dem Wasser schwebt in Genesis 1. Und der gleiche Geist oder der gleiche Hauch, der dem Menschen eingehaucht wird, um ihnen Leben zu schenken. Und ich glaube, das ist der Gedanke, der hier auch dahinter steht, dass dieser Hauch Gottes der Grund ist dafür, dass wir überhaupt leben, dass unser Herz überhaupt schlägt. Denn ohne dass Gott uns den Hauch des Lebens eingehaucht hätte, wäre keiner von uns heute Morgen hier. Und wenn einem das bewusst wird, dass dieser Hauch Gottes dafür verantwortlich ist, dass wir da sind, dann wird uns auch bewusst, dass unsere Existenz am seidenen Faden hängt. Dass unsere Existenz nicht von uns selber abhängt und dass keiner, egal wie reich er ist und wie hoch er oben auf dem Berg steht, gesellschaftlich gesehen, und wie mächtig er ist und wie berühmt er ist, seine Existenz in irgendeiner Art und Weise selber bedingen kann. Ihr merkt vielleicht auch immer, wenn in den Medien jemand stirbt, also gerade irgendein Promi stirbt, dann wird ein riesen Trara drum gemacht. Überall wird die Fassungslosigkeit bekundet. Wie kann es sein, dass der stirbt? Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass in unseren Köpfen manchmal es schwieriger ist zu begreifen, dass jemand Berühmtes stirbt, als dass irgendjemand stirbt, den man nicht kennt. Also in den Medien kommt ja nichts darüber, wenn irgendwie hier, Heinz um die Ecke gestorben ist, sondern in den Medien wird berichtet, wenn jemand Berühmtes stirbt. Und gerade wenn jemand Junges Berühmtes stirbt. Also in unseren Köpfen ist es doch so, dass wir manchmal glauben, je reicher jemand ist, desto gesicherter ist seine Existenz. Aber was der Rufer hier sagt, ist, macht euch bewusst, alles Fleisch ist wie Gras. Und es kann von einem auf den anderen Tag vom Hauch Gottes vernichtet werden. Und dann kommt dieser Satz, der wirkt so ein bisschen komisch. Ich stelle mir das so vor, das ist meine Interpretation. Also wenn ihr das irgendwann jetzt demnächst in wissenschaftlichen Arbeiten so findet, dann könnt ihr sagen, ich habe es zuerst gesagt. Meine Interpretation, nächster Vers bitte. Ach so, genau, nee, stopp, der Vers ist richtig. Das Volk ist wirklich Gras. steht so ein bisschen komisch und man meint, wieso wiederholt er sich jetzt? Ich glaube, das ist derjenige, der angesprochen wird. Ich glaube, so antwortet jetzt derjenige, der da angesprochen wurde, also in unserem Fall jetzt Dominik. Ich sage, ruf, er sagt, was soll ich rufen? Dann sage ich, alles Volk ist wie Gras und er sagt so, oh stimmt, alles Volk ist wirklich wie Gras. So interpretiere ich das, ist aber auch nicht so wichtig. Ihr merkt aber, ich habe mich sehr mit dem Text auseinandergesetzt. Das Volk ist wirklich Gras, das Gras verdorrt und die Blume zerfällt, aber das Wort Gottes bleibt für immer aufrecht stehen. Und hier wird das Verhältnis wieder klar gerückt. Das Gras besteht nicht von selber, aber das Wort Gottes besteht für immer. Also das Wort Gottes ist die Basis, auf dem alles andere bestehen kann. Und wenn das Wort Gottes nicht mehr da ist, Jesus wird ja als das Wort Gottes bezeichnet im Neuen Testament, dann kann das Gras auch nicht mehr bestehen. Also das Verhältnis wird klar, wir sind hier und Gott ist da oben. Und darüber habe ich schon mal gepredigt, vielleicht erinnert sich der ein oder andere so ganz lose. Das ist die Basis von aller gesunden Theologie, dass man versteht, dass wir hier unten sind und Gott da oben. Nicht jetzt im wirklichen Sinn, Gott ist nicht irgendwo da oben, nicht abstrakt, sondern Gott ist uns ganz nah, aber in einem hierarchischen Sinn. Ihr versteht schon, wie ich es meine. Und dann sagt er weiter, steig auf einen hohen Berg Zion, die du die gute Nachricht überbringen sollst. Ruf aus voller Brust Jerusalem mit deiner guten Nachricht. Ruf und hab keine Angst. Hab keine Angst. Denn diese Botschaft ist keine Botschaft, die besonders gut ankommt bei den Menschen. Wenn du sagst, ihr seid im Prinzip, ihr da oben auf dem Berg sitzt, ihr werdet erniedrigt werden. Und die da unten im Tal sitzen, die werden auf die gleiche Höhe gehoben werden wie ihr. Und alles wird glatt werden und alle werden gleichwertig behandelt werden vor Gott. Dann ist es keine besonders attraktive Nachricht für diese Welt. Es kommt nicht besonders gut an, wenn man die da ganz unten sind, irgendwie hochhebt und wenn man die da ganz oben sind, irgendwie platt macht. Wir mögen diese Hierarchie, weil sie uns Sicherheit gibt. Deshalb, hab keine Angst, diese Botschaft zu verkündigen. Sagt zu den Städten von Juda, schaut her, euer Gott. Passt auf, Gott der Herr kommt mit starker Hand und sein Arm wird für ihn die Herrschaft an sich reißen. Sein Arm wird für ihn die Herrschaft an sich reißen. Also es ist eine richtig harte Formulierung. Wird die Herrschaft an sich reißen, sein Lohn ist bei ihm und das Werk seiner Hände geht vor ihm her. Das Werk seiner Hände geht vor ihm her und bereitet dem Herrn die Straße. Wie ein Hirte, jetzt geht's weiter im Text, wie ein Hirte wird er seine Schafe weiden, mit seinem Arm wird er die Lämmer aufheben und unter seinem Umhang tragen und die Mutterschafe wird er zu frischem Wasser führen. Und damit endet dann dieser Abschnitt. Und vielleicht habt ihr das gemerkt, wie krass dieser Bruch ist. Gerade eben ging es noch um den König, der da kommt und dem der Weg platt gemacht werden soll. Und auf einmal wird dieser König zum Hirten. Und ich glaube, das war vorletztes Jahr zu Weihnachten, da habe ich darüber gepredigt, was ist eigentlich ein Hirte? Was bedeutet es eigentlich, Hirte zu sein in der Antike? Heute sind die Leute, die Hirten sind, sind alle bewusst Hirten, die wollen Hirten sein. Ist kein besonders attraktiver Job, aber so Wanderhirten gibt es noch, ein paar wenige. Aber damals waren die Hirten, also erstmal war es überlebensnotwendig, dass es Hirten gab, weil die Schafe waren sehr wichtig. Aber es waren normalerweise nicht die berühmten und starken, die Hirten, sondern es waren immer die Hirten, die irgendwie entbehrlich waren für die Familie. Weil wer auf die Schafe aufgepasst hat, der konnte nicht mehr im Haus helfen oder irgendwie auf dem Feld helfen. Der war halt bei den Schafen. Und dazu kam noch, dass es auch sein konnte, dass plötzlich ein Berglöwe kommt und irgendwie einen reißt oder den dann tötet, den Hirten. Also man musste auch immer so ein bisschen strategisch überlegen, können wir zur Not auf den verzichten. Ja, es klingt jetzt hart, aber so war das damals halt. Und jetzt ist ja die Frage, warum wird dieser König, der auf den man überhaupt nicht verzichten kann, jetzt plötzlich hier zum Hirten? Und ich finde, darin schwingt schon mit die Art, wie Gott regiert. Gott regiert eben nicht so, wie die menschlichen Könige regieren. Er regiert nicht um der Macht willen oder um des Ruhmes willen oder um des Geldes willen, sondern Gott regiert, weil es ihm um die Schafe geht. Gott regiert um seines Volkes willen. War das korrekt? Danke, gut. Hat sich der Deutschunterricht doch gelohnt. Also dieser König regiert nicht, wie die menschlichen Könige regieren, sondern er regiert wie ein Hirte. Und dieser König muss auch die Macht nicht, und das jetzt kommen wir noch mal, springen wir nochmal einen Vers zurück, dieser König muss die Macht nicht durch irgendwelche Intrigen an sich reißen, der muss die Macht nicht durch irgendwelche Putsche an sich reißen, der muss auch nicht irgendwie Leute bestechen oder irgendwas Tolles vollbringen, sondern er reißt die Macht mit seinem eigenen Arm an sich. Und das macht auch nochmal das Verhältnis klar. Gott braucht uns nicht, um die Macht an sich zu reißen. Aber er möchte, dass wir den Weg vorbereiten für ihn. Gott braucht nur seinen eigenen Arm. Das reicht schon aus. Dieser Arm ist stark genug, um die ganze Macht an sich zu reißen. Aber er möchte trotzdem, dass wir den Weg vorbereiten. Er könnte mit diesem Arm genauso gut auch die Straße ebnen. Aber er möchte, dass wir es tun. Und dieser gleiche Arm, der gerade eben noch die Macht an sich gerissen hat mit Gewalt, hebt jetzt plötzlich ein kleines Lämmchen auf und wickelt es in seinen Umhang. Stellt euch das mal ganz bildlich vor. Dieser Arm, der die Macht der ganzen Welt an sich reißen kann, hebt ein kleines Lämmchen auf und wickelt es in seinen Umhang. Was für ein unfassbar kraftvolles und gleichzeitig schwaches Bild. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, wie wir die Straße bauen sollen. Und er braucht nur seinen eigenen Arm, um die ganze Macht an sich zu reißen, weil ein einziger Hauch aus seinem Mund reichen würde, die ganze Menschheit wie Gras verdorren zu lassen. Aber stattdessen nutzt er seinen Atem nicht, um die Menschen ausdorren zu lassen wie Gras, sondern er nutzt seinen Atem, um etwas auszuhauchen über uns, den Heiligen Geist, wie wir im Neuen Testament lesen, seinen Ruach auf uns Menschen kommen zu lassen, um uns nicht nur physisches Leben zu geben, das er uns einhaucht, sondern ewiges Leben zu geben, das für immer in uns besteht. Und auch das schwingt mit, wenn wir den Heiligen Geist empfangen im Neuen Testament. Dass der Hauch Gottes, der zerstören kann, für uns nicht zur Zerstörung wird, sondern zum ewigen Leben. Damit wir ihm für immer nah sein können. Bahnt einen Weg unserem Gott. Wie sollen wir die Zeit verbringen, bis der König kommt? Das war die Frage vom Anfang. Sollen wir uns zurückziehen? Sollen wir vielleicht viel beten? Sollen wir unsere Kirchengebäude möglichst abschotten nach außen? Sollen wir uns möglichst passiv verhalten, möglichst wenig auffallen, möglichst Stress vermeiden, damit wir die Zeit möglichst ruhig zubringen können, bis der König kommt? Der Text sagt nein. Wir sollen Straßen bauen in der Wüste. Und das Wort für Straße, das habe ich noch gar nicht gesagt, ist hier nicht wirklich so ein Trampelpfad, nicht so ein irgendwie Hauptsache, man kommt da irgendwie durch. Und auch nicht so ein Chip mal ein bisschen Sand zur Seite, damit man da irgendwie so sieht, da soll ein Weg sein, sondern es ist tatsächlich, im Englischen wird immer übersetzt mit Highway. Das ist, also Autobahn wäre tatsächlich vielleicht die angebrachte Übersetzung in der heutigen Zeit. Also nicht irgendwie so ein Landsträßchen oder so ein Feldwegchen, sondern eine Straße, die eines Königs würdig ist. Und so eine Straße sollen wir bauen. Und so eine Straße fällt aber auf in der Landschaft. Da kommen wir nicht einfach mit ein paar hier und da mal was Gutes tun und hier und da mal ein bisschen irgendwie ein Steinchen zur Seite schieben, sondern diese Straße, die muss auffallen, von weitem schon sichtbar sein. Das Haus von meinem Vater steht ungefähr 3 Kilometer weg von der Autobahn und manchmal hat man das Gefühl, die Autos fahren direkt am Haus vorbei. Also so eine Autobahn, die fällt auf. Ich will jetzt nicht sagen, dass Gottes Autobahn genauso nervig ist wie eine weltliche Autobahn, aber sie fällt auf. Die ist nicht zu übersehen. Schon aus der Ferne sieht man diese Straße, die für den König gebaut wird. Und die weist hin auf den König und die Größe dieses Königs. Also wir sollen jeden Tag, jede Minute unseres Lebens, bis der König kommt, die Zeit, die uns noch bleibt, nutzen, um diese Straße zu bauen. Autobahnen, die jeder kommen, die jeder sehen soll. Wir sollen die Täler aufschütten und die Berge dieser Welt plattwalzen. Und vielleicht schaffen wir das nicht von heute auf morgen, aber wir haben Schaufeln, wir haben unsere Hände, wir haben unsere Münder und wir können jeden Tag ein kleines Stückchen weiter darauf zuarbeiten. Damit schon an dem Weg, den seine Leute, den wir bauen, sichtbar wird, was es für ein König ist, der da kommt und wie er regieren wird und was die Menschen zu erwarten haben, wenn dieser König kommt. Amen.